Bevor es mit dem Podcast losgeht, hier ein kurzer Hinweis. Am 10. Januar hat Korrektiv eine Recherche zur AfD, Neonazis und anderen Unternehmern veröffentlicht. Dabei wurde aufgedeckt, dass Millionen Menschen nach Plänen der AfD aus Deutschland vertrieben werden sollen, auch wenn sie einen deutschen Pass haben. Dieser Plan ist rassistisch und verstößt gegen das Grundgesetz. Die gesamte Recherche findet ihr auf korrektiv.org.
Also hat man sicherlich einiges gehabt, was in letzter Zeit auf die Demokratien zukam, mit denen sie umgehen mussten. Und davon versuchen rechte Parteien zu profitieren, weil es natürlich Ängste gibt in der Bevölkerung, die sie nutzen, die sie vielleicht auch schüren, aber am Ende nicht, um die Sache besser zu machen, sondern selber zu profitieren. Mhm. Das muss man immer deutlich sagen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo Freunde, Ihr hört mich heute, weil ich mit euch über was ganz Interessantes sprechen möchte, und zwar einmal über die AfD und über Rechtsextremismus. Und dafür hört ihr mich natürlich auch nicht allein, denn ich habe mir einen sehr netten Gast eingeladen, und zwar den lieben Benjamin. Hallo erstmal, stell dich vielleicht mal selber vor, ich glaube, du kannst das besser als ich.
Hallo Lennart, vielen Dank für die Einladung. Mhm. Was soll ich sagen, bin Politikwissenschaftler, der spezialisiert ist auf Parteien und in jüngerer Zeit sich angeschaut hat, was passiert da im populistischen Bereich, also vor allem Rechtspopulismus, bin auch interessiert an linken Populismusgeschichten, geschaut natürlich auch gerade, was bei Bündnis Sahra Wagenknecht passiert, und habe auch das Thema Gender ein Stück weit für mich erkannt. Geht es ja stark sozusagen darum, Frauen in politische Führungsverantwortung zu bringen. Das hat auch viel mit Repräsentation zu tun, also dass man sich breiter aufstellt bei der Frage, wer soll in der Demokratie eigentlich die Gesellschaft repräsentieren. Auch jung und alt ist so eine Geschichte. Junge Generation, die oftmals ein bisschen vergessen wird bei Repräsentationsfragen, aber auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und habe sozusagen den Bereich Populismus und Gender im letzten Jahr in den USA verbunden und dort ein Forschungsprojekt zu antifeministischer Agitation von rechten Führungsfrauen durchgeführt. Und das war ganz spannend, weil sie mit ihrer Rhetorik bis in die Mitte der Gesellschaft hineinreicht.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal bei den ganzen, ganz kleinen Basics an. Und zwar, was ist erstmal Rechtsextremismus?
Ja, Rechtsextremismus ist eine Ideologie, würde ich sagen, die Minderheiten diskriminiert, die rassistisch ist, die mit der Menschenwürde, wie wir es im Grundgesetz verankert haben, nichts anzufangen weiß oder aber sozusagen das zuschneidet auf nur bestimmte Bereiche der Bevölkerung. Also die Bio-Deutschen, könnte man vielleicht sagen, salopp ausgedrückt, die sozusagen die vollen Rechte genießen sollen und andere werden ausgegrenzt, gehören nicht dazu. Also da macht man so ein In-Group-Out-Group-Ding. Rechtsextremismus hat auch mit Demokratie nichts mehr zu tun. Man möchte da auch zu anderen Ordnungsvorstellungen kommen. Man lehnt also die Demokratie ab. Man hängt da der Führerkultur nach, also sozusagen ein starker Führer, der die Geschicke des Landes in die Hand nimmt und am besten weiß, was für das Land gut ist. Das sind so Ideen, denen man da nachhängt. Das ist jetzt nicht vollständig, aber um vielleicht mal so ein paar Punkte anzuskizzieren.
Also es klingt natürlich erstmal nach einem riesig großen Themenfeld und auch, wir kriegen es ja auch mit, ne? Also jetzt gerade was die wo wir auch gleich sprechen werden, die AfD, die wird ja auch jetzt in Deutschland gerade extrem stark. Und da ist meine Frage jetzt erstmal, ab wann kann man eine Partei überhaupt als rechtsextremistisch einstufen? Wann ist das überhaupt der Fall?
Ja, da können wir in Deutschland auf die Rechtsprechung zurückgreifen des Bundesverfassungsgerichts. Und da sagt man, wenn eine Partei sich vom von der FDGO entfernt, von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, also der Grundordnung unserer Demokratie, also die Werte, Menschenrechte haben wir schon angesprochen, aber auch Institutionen, freie Macht, die Organisation über Parlamente, Parteien, all diese Sachen, wenn sie die ablehnt und auch noch aktiv bekämpft, dann hat man es mit einer extremistischen Partei zu tun, die dementsprechend dann auch verboten werden kann. Das ist international etwas ziemlich Einzigartiges, dass man die Möglichkeit hat, Parteien zu verbieten. Das ist in anderen Ländern oftmals nicht so. In Deutschland haben wir die Möglichkeit, und darüber wird ja auch gerade diskutiert, sollte man die AfD verbieten, weil sie sich eben zunehmend von einer populistischen zu einer extremistischen, rechtsextremistischen Partei entwickelt hat. Dennoch, sie vereinbart beides meines Erachtens nach. Sie hat einen starken populistischen Kern, aber sie hat auch sozusagen die Scharfmacher, die nach rechts außen wollen, angeführt von Höcke, dem rechten Flügel. Also insofern ist das für Populismusforscher spannend zu sehen, wie sich die AfD entwickelt hat und trotz dieses Rechtsdrangs, dieses Rechtsdrangs weiter gewählt wird oder im Osten sogar einen Bestandteil ihres Erfolgs darstellt.
Und würden Sie sagen, dass man die AfD schon als rechtsextrem einstufen kann oder fehlt da jetzt noch im Prinzip der große rechte Flügel, der dann noch weiter die komplette Partei abdriften lässt?
Also ich würde sagen, oder beschreibt dann in der Literatur, es ist eine rechtspopulistische Partei mit starker rechtsextremer Tendenz. Das ist eine Momentaufnahme. Wir wissen nicht, wo die AfD in einem Jahr vielleicht stehen wird. Es gibt diesen Rechtsdrang und es gibt den Landesverband Thüringen, es gibt Sachsen-Anhalt, die sozusagen als gesichert rechtsextreme Organisationen schon durch die Landesverfassungsschutzämter eingestuft worden sind. Die anderen sind unter Beobachtung, auch die Bundespartei, die Junge Alternative, die Jugendorganisation gilt auch als gesichert rechtsextremistische Organisation. Also da hat man sozusagen genug gefunden, wo man weiß, da gibt es aktive Bestrebungen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bekämpfen. Also man möchte woanders hin, das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen. Und das wäre vielleicht ein Unterschied zwischen dem Rechtspopulismus und dem Rechtsextremismus. Der Rechtspopulismus kann sich im Grunde, oder sehen wir aus der Erfahrung her, auch mit Blick auf Ungarn und Polen, arrangiert sich ein Stück weit mit der Demokratie, er verändert Demokratie. Ein Problem mit pluralistischer Demokratie, weil Populismus immer behauptet, dass er die einzige Kraft ist, die den Anspruch hat, die Bevölkerung zu vertreten. Und alle anderen Parteien sind abgehoben und denken da vor allem an sich selbst. Wieso ist die Argumentation? Also antipluralistisch. Es wird aber weiter gewählt, wenn wir jetzt uns eben Ungarn anschauen oder Polen anschauen. Und beim Rechtsextremismus, da gibt es dann schon den starken Drang dahin, die Demokratie ganz abzuschaffen und woanders hinzukommen.
Und was ist denn jetzt der Unterschied zwischen faschistisch und rechtsextrem, wenn man das jetzt so hört?
Ja, ich glaube, Faschismus ist sozusagen eingebunden in einen spezifischen Kontext. Wir sprechen vom deutschen Faschismus, vom italienischen Faschismus. Das ist auch stark an eine Bewegung geknüpft gewesen damals. Also die SA, die Ertüchtigung sozusagen der Unzufriedenen, angeführt in Deutschland von Adolf Hitler. Also das hat einen sehr starken Bewegungscharakter gehabt, wohingegen der, so würde ich zumindest einen Erklärungsansatz sehen, der Rechtsextremismus nicht unbedingt als Bewegung in Erscheinung treten muss, als rechte Bewegung, sondern auch durch eine, also designt werden kann oder man eine Organisation eben gründet wie die DVU unter dem Millionär Frei aus München, der sich entschieden hat, sozusagen privat von seinem Geld eine rechtsextreme Organisation aufzubauen. Da war keine Bewegung dahinter. Heute ist das wieder ein Stück weit anders, haben wir beides, also eine Parteiorganisation, die sich gründet, aber die versucht sehr stark sozusagen an die Gesellschaft angebunden zu sein, an Bewegungen, Pegida als Corona-Leugner Proteste. Also da ist die AfD sehr stark darum bemüht, den Kontakt zur Bevölkerung zu finden, zu halten.
Wie schätzen Sie denn den allgemeinen Rechtsdruck von in Deutschland ein? Also den Druck, den halt die rechten Parteien jetzt halt in Deutschland machen, vor allem im Vergleich jetzt zu Polen, zu Ungarn. Also da ist das ja auch im Prinzip ja in einer ähnlichen Phase gewesen wie jetzt gerade in Deutschland.
Also wenn ich die Kolleginnen und Kollegen lese, die sich damit befassen, dann sagen die schon, es gibt sowas wie einen Rechtsruck in den Gesellschaften, den europäischen Gesellschaften, aber auch in den USA. Das heißt, Öffentlichkeit verändert sich. Es werden bestimmte Sachen gesagt, die man vor 10 Jahren noch nicht gesagt hätte, weil man sich das nicht getraut hätte. Da geht ein Stück weit auch die Normalisierungsstrategie der AfD auf oder andere rechte Organisationen, nämlich sie aus der rechten Ecke, die Stigmatisierung herauszuholen, das als etwas Normales erscheinen zu lassen, dass man sozusagen gegen Ausländerinnen hetzt oder ein Problem mit Migration hat. Da wird also vieles salonfähig gemacht, was eben vor einiger Zeit noch nicht so war. Das ist befördert sicherlich auch durch einen großen Problemdruck von Demokratien, also Migrationskrise, Kriege, Ukraine-Krieg, Inflation, die Pandemie, Pandemieausläufer. Also hat man sicherlich einiges gehabt, was in letzter Zeit auf die Demokratien zukam, mit denen sie umgehen mussten. Und davon versuchen rechte Parteien zu profitieren, weil es natürlich Ängste gibt in der Bevölkerung, die sie nutzen, die sie vielleicht auch schüren, aber am Ende nicht, um die Sache besser zu machen, sondern selber zu profitieren. Das muss man immer deutlich sagen.
Jetzt ist ja auch bei der AfD, also die AfD ist ja eine Partei, die auch ja, mit dem Höcke halt auch von sehr, sehr rechts aus probiert zu, ja, nicht nur, also doch zu regieren. Aber wie schafft man das überhaupt dann, dass die AfD, dass so viele Leute sagen, ey, die AfD, das, was die vertreten für moralische Werte, das passt zu mir, beziehungsweise dass alle anderen Parteien sagen, die sind gegen mich. Also wie schafft die AfD das, den Otto-Normalbürger von sich zu überzeugen?
Ich glaube, da ist diese Populismusgeschichte, nimmt eine ganz wichtige Scharnierfunktion ein zu extremen Gedankengut. Weil, wie wir das eben schon gesagt haben, in den früheren Zeiten hat kaum jemand öffentlich bekannt, NPD, DVU oder Republikaner, also rechtsextreme Organisationen, Parteien, gewählt zu haben. Da hat man immer ein Problem gehabt, die auch demoskopisch aufzuspüren bei Befragungen, bei Sonntagsfragen zum Beispiel. Die Leute nicht angegeben, weil sie wussten, wenn sie das sagen, dann werden sie möglicherweise sanktioniert. Das ist jetzt mit der AfD anders, tatsächlich. Gerade auch im Osten, wo Leute in der Öffentlichkeit sagen, wählen AfD und finden das gut so. Also da fand sozusagen eine Entstigmatisierung statt. Das hängt viel mit diesem Normalisierungsprozess zusammen. Und Populismus würde ich dabei als Scharnier sehen, weil die populistische Ideologie im Kern die ist, zu behaupten, es gibt einen Konflikt zwischen dem Volk und den Eliten. Und die Eliten sind abgehoben, denken nur an sich selbst. Das sind die anderen Parteien, dann auch als Kartellparteien bezeichnen oder Altparteien. Und es braucht sozusagen den Populismus, der wieder als Sprachrohr für den einfachen Mann, die einfache Frau dienen kann. Und das ist sozusagen das Motiv, was sich immer wieder findet. Und damit sozusagen sind sie auch an Leute herangetreten, die vielleicht nie auf die Idee gekommen wären, rechtsextrem zu wählen. Und genau diese Leute sieht auch Wagenknecht in ihrer Ansprache, wenn man ihr zuhört, mit dem Bundestag. Sie spricht auch von dem kleinen Mann und von den erhobenen Gender-Debatten einer linksautoritären Bubble oder wie sie das bezeichnet, oder auch die Grünen. Das ist ganz interessant. Also da sehen wir ähnliche Sprachmotive von links kommend, wie sie die AfD schon länger ausprobiert.
Jetzt finde ich das auch ganz interessant mit Wagenknecht und Weidel. Das ist für mich, also ich bin viel auf TikTok aktiv und da kriegt man immer mal wieder so rechte Videos, beziehungsweise jetzt auch ganz aktuell halt Wagenknecht eingespielt, und die Kommentare sind immer zugeknallt mit, ey, Wagenknecht und Weidel sollen jetzt irgendwie Deutschland retten. Das wird da ganz häufig vertreten. Und ich frage mich halt eigentlich so, also das ist ja eigentlich von den Ideologien, die vertreten, also einmal rechts, einmal links, ist ja eigentlich ganz viel auseinander, aber wie kann das sein, dass da trotzdem Leute sagen, ey, das ist richtig so, weil ich würde mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich sehe das nicht, dass das unbedingt Deutschland retten würde. Also ich glaube eher, dass das Deutschland kaputt machen würde. Aber wie sehen Sie das? Also ist das eine Möglichkeit, dass Weidel-Wagenknecht wirklich kommen kann?
Also da waren jetzt ja mehrere Sachen drin in der Frage. Ja. Die sind ganz schön in sich, würde ich sagen. Also das eine ist, ich hatte vor kurzem ein Interview mit Frau Wagenknecht, wo ich am Anfang nicht wusste oder erstmal dachte, das könnte jetzt Frau Weidel sein. Und dann dachte, nee, kennst du doch die Stimme, ist sie eigentlich nicht. Und dann genauer, und dann, also sozusagen vom Inhalt her, hätte das alles auch von Frau Weidel kommen können oder vieles. Und dann war das aber Frau Wagenknecht. Und was die Problemlösung anbelangt, sie argumentiert dann eben auch so, dass sie sagt, wir sollten jetzt beim Fachkräfteproblem nicht in erster Linie immer auf Migration setzen, so der Vorwurf, sondern doch die eigenen Leute im eigenen Lande ertüchtigen, dass sie Aufgaben wahrnehmen können. Das würde man wahrscheinlich genauso auch bei der AfD hören. Viele Probleme oder Problemlösungskonzepte, die sie anbieten, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie selbst dran glauben. Also wenn man Herrn Chrupalla, den Vorsitzenden der AfD im ZDF-Interview fragt, was seine Partei oder er denn gedenkt, gegen den Fachkräftemangel zu tun, und dann unter anderem auch damit argumentiert, dass sozusagen die einheimische Bevölkerung, die einheimischen Frauen mehr Kinder kriegen sollen. Tatsächlich solche Parolen hört man da, was an der Realität, das wird jeder, also ein bisschen mit Wirtschaft auskennen, sagen, das funktioniert, kann gar nicht funktionieren. Also insofern ist vieles offensichtlich. Was ja aber dein Punkt auch war, sozusagen in Social Media, das muss man schon konstatieren, dass da die Rechten auch sehr stark vertreten sind, das auch sehen als Potenzial, die Jungen anzusprechen, und da, glaube ich, auch ein Stück weit stärker aktiv sind als jetzt die großen, etwas behäbig gewordenen Volksparteien. Oder Parteien mit Volksparteienanspruch, CDU, CSU, SPD. FDP ist da vielleicht auch noch ein bisschen agiler. Grüne, glaube ich, ist auch Luft nach oben in den sozialen Medien, insbesondere in den jüngsten TikTok. Und Rechte haben das halt erkannt, in der Tat. Ja. Ich glaube, dass die Rechten auch ein Stück weit davon profitieren, dass sie die Zügel relativ locker lassen in Social Media. Also nicht den Anspruch haben, wie eine klassische Parteiorganisation, so top-down von oben nach unten alles zu steuern, was irgendwo passiert, sondern auch viele Freiräume geben, ihren Mitgliedern sozusagen im Namen der Partei dann auch irgendwie was posten und das natürlich dann auch potenziert wird, vervielfältigt wird und eine größere Breitenwirksamkeit entfaltet, als wenn eine Organisation versucht, alles von oben nach unten zu steuern.
Was ich jetzt auch gerade bei dem Punkt Social Media ganz interessant finde, ist, dass es wirklich, wirklich schnell sehr rechtsextrem wird. Also nicht so ein bisschen, wo man sagt, ja, der hat halt was gegen Ausländer, sondern wirklich, also richtig Hetze ist. Und wenn man sich die Profile anguckt, dann sieht man auch, dass die sich offen zur AfD bekennen und das halt auch für gut heißen. Und ich kann mir das nicht unbedingt vorstellen. Wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis jemanden hätte, der sagt, ey, ich will die AfD, weil die Ausländer sind scheiße, würde ich ihm natürlich Widerspruch geben. Aber warum passiert das auf Social Media nicht? Warum ist das auf Social Media so frei auslebbar, dass man sagt, ey, ich bin halt gegen Menschen?
Naja, die Erfahrung wirst du doch wahrscheinlich selbst auch schon gemacht haben. Also, dass du mal in die andere Bubble hineingehst, wo irgendwie eine Diskussion läuft, wo man sich einig ist, manche vielleicht stärker, manche weniger. Da mal reinzugehen und sozusagen irgendwie was zu kritisieren. Da wirst du doch sofort sozusagen, machst du dich doch zur Zielscheibe von allen möglichen, die da drumherum sind. Das ist das eine, was ich sehen würde, also diese Bubble-Annahme, die man da so hat, dass man sich in seinem eigenen Umfeld bewegt und vor allem das konsumiert, was einem irgendwie dem eigenen Denken, Fühlen entspricht. Das eine. Und das andere, das ist ja jetzt nicht nur in Social Media so, sondern das zieht ja auch zunehmend zum Problem in den Familien. Auch in Ostdeutschland, wie mir Leute berichten, auf Volksfesten, wo teilweise Rechte sozusagen Diskurshoheiten eingenommen haben in ländlichen Regionen, recht dünner besiedelt, eben dort als Organisationen über Jahre hinweg präsent und das Feld beackert haben, andere zivilgesellschaftliche Strukturen, Organisationen nicht da sind, also man das Feld den Rechten überlässt. Wenn es dann eben geht beim Volksfest, wo man zusammenkommt und dann plötzlich rechte Musik gespielt wird und das so scheibchenweise sozusagen immer noch eins draufkommt, kann ich mir schon vorstellen, dass dann vielleicht die Geister, die dem entsprechen oder die dem widersprechen würden, dann auch irgendwann entnervt das Handtuch werfen und selbst nach Hause gehen. Also da fehlt es in Ostdeutschland an vielen Stellen an intakter zivilgesellschaftlicher Infrastruktur, die diesen rechten Umtrieben etwas entgegensetzen kann.
Ja. Und jetzt ist aber immer mal wieder, also ich sehe das eher so in Phasenweise mit dem Rechtsextremismus. Also wir hatten jetzt ja, also brauche ich glaube ich keinem erzählen, mit Adolf Hitler im Prinzip den Faschisten schlechthin. Und aber warum ist das, diese Ideologie nicht tot zu kriegen? Warum sind Leute heute immer noch, also in unserer modernen Welt immer noch davon überzeugt, dass ein Mensch mehr wert ist als ein anderer? Warum kommt das immer wieder hoch? Warum ist das nicht tot zu bekommen, dass Menschen das verstehen?
Schwierige Frage. Ich glaube, da müsste man vielleicht auch noch andere Kolleginnen und Kollegen an Boto und Lides beantworten. Ja, es sind politische Einstellungen und ich würde sogar gar nicht sagen, dass es in die Richtung geht, dass die weniger werden, sondern weltweit gesehen wahrscheinlich sogar noch mehr. Also wenn man sich sozusagen autoritäre Regime anschaut, sich anschaut, was so von Putin alles von sich gegeben wird, wenn man in die USA schaut und guckt, was Trump redet, dann sieht man ja, dass sozusagen diese rechten Einstellungen auch an vielen Stellen auf dem Vormarsch sind. Und ja, wie du es beschrieben hast, sie haben eins gemeinsam, sie grenzen aus. Und sie sagen, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Das ist die native, die einheimische Bevölkerung und alle anderen werden irgendwie als Gefahr drumherum wahrgenommen. Und linke Ideologie setzt dagegen auf Inklusion, das heißt auf den Abbau von Grenzen und versucht das Gemeinsame eher zu sehen und nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, als sich in den nationalstaatlichen Raum zurückzubewegen, was die Rechten wollen.
Und wie ist das eigentlich auch mit dem Linksextremismus? Also den haben wir jetzt ja, also ich persönlich nehme den nicht so stark wahr im Moment wie Rechtsextremismus, aber pusht sich das vielleicht gegenseitig?
Genau, das ist, glaube ich, einhellige Meinung in der Wissenschaft, aber auch in der öffentlichen Debatte, dass Rechtsextremismus das Problem ist in diesen Tagen. Das war nicht immer so, wenn man an die Zeit der RAF denkt, in den hervorgehend aus der 68er-Bewegung in den 70er bis Anfang der 1990er Jahre, die Ausläufer der RAF, hat man auch gesehen, dass Linksextremismus eine Gefahr sein kann. Also hier wieder die Definition Extremismus, also das aktive Bestreben einer Organisation, freiheitlich-demokratische Grundordnung zu stürzen oder zumindest zu beschädigen, zu beeinträchtigen, dann haben wir es mit Extremismus zu tun. Und da würde ich sozusagen im Vergleich sozusagen zu Rechtsextremismus derzeit eine geringere Gefahr ausmachen. Es gibt ja immer wieder die Vermutung von einigen, aber auch gerade, glaube ich, von rechts geäußert, dass sich die Klima- und Umweltschutzbewegung wie Extinction Rebellion letzte Generation radikalisieren könnte und dass da vielleicht so eine Art Linksextremismus heranwächst. Das sehe ich aber nicht, befürchte das auch nicht wirklich, weil wir es da mit zivilem Ungehorsam zu tun haben, was nicht extremistisch ist, was keine, womit keine Sachbeschädigung oder Beschädigung von Personen oder Angriffe von Personen einhergeht. Insofern lieber ziviler Ungehorsam. Würde ich keine Radikalisierungsgefahr sehen derzeit, aber sie wird ein Stück weit von rechts sozusagen thematisiert.
Ja, ich glaube, das waren auch so alle Fragen, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Ich danke dir, dass du mir alles beantwortet hast. Das ist ein super interessantes Thema und ja, danke, dass du mit mir gesprochen hast.
Ich danke für die Fragen und ich hoffe, dass ich halbwegs was Gescheites sagen konnte.
Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auf jeden Fall viel, viel tiefer im Thema drin. Für euch zu Hause, wenn ihr auch noch ein bisschen tiefer ins Thema eintauchen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen über unser Instagram-Kanal salon5_. Schaut da gerne rein. Und ja, dann tschüss.
Ciao. Salon 5.